Das erste Format, du wirst lachen, das war gar nicht angedacht, dass ich das mache. Ich hatte ja nur die Idee und wollte die der Bank mitgeben. Und dann war ich so tief in der Materie drin, dass der Chef der Kommunikation dann sagte, na, weißt du, Jürgen, steckst du so tief drin, jetzt müssen wir mal probieren, ob du es auch vor der Kamera kannst.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider, um mit dem S-Comfort-Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. In der heutigen Folge haben wir einen Corporate Influencer zu Gast, und zwar Jürgen Schmidt, besser bekannt als der Bankbart. Er arbeitet bei der Deutschen Bank und ist für das Format Expedition Finance verantwortlich. Und mit Jürgen haben wir schon länger eine Folge geplant und jetzt ist es endlich soweit, dass wir ihn zu Gast haben. Wir reden mit ihm darüber, wie er eigentlich zum Corporate Influencer geworden ist, was eigentlich sein Background ist. Er ist nämlich Börsenhändler gewesen, 22 Jahre lang, und was er genau macht und ja, vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp, den er dafür hat. Und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Insofern, los geht's.
Lieber Jürgen, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ja, Gast bei uns im Podcast bist. Wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal irgendwie so angesprochen. Hey, wir machen das jetzt mal, aber jetzt bist du zu Gast. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's blendend. Ich dachte schon jetzt, wo wir uns auch per Bild sehen, der Zuhörer wird es natürlich jetzt nicht merken. Ich habe deinen Pulli nicht an. Ich musste mich ja wirklich schämen. Ich hätte den heute mal anziehen sollen. Mir geht es gut, bis auf deinen Pulli. Den habe ich vergessen.
Ja, und ich habe tatsächlich noch keinen Expedition Finance Pulli.
Oh, da müssen
wir auch machen. Gab's in der Größe nicht, ja. War ausverkauft. Aber das werden wir später auch noch mal kurz vertiefen. Für unsere Zuhörerinnen. Wer ist eigentlich Jürgen Schmidt? Oder anders, wer war Jürgen Schmidt und wer ist er heute? Vielleicht ist das die beste Frage für den Anfang.
Das ist eine sehr gute Nachfrage, beziehungsweise Frage für den Anfang. Ich bin jetzt im 30. Jahr bei der Deutschen Bank, Robin. Viele denken, die Deutsche Bank hat da jemanden eingekauft, der ein bisschen Social Media macht und Themen vorstellt. Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe wirklich eine ganz klassische Bankausbildung bei der Deutschen Bank 1993 begonnen und bin dann 1995, 96 in die Investmentbank gewechselt. Und da habe ich es wirklich auch 22 Jahre lang ausgehalten bis 2018. Ich glaube, ich hätte es auch länger ausgehalten, aber dann sagte die Bank, hör mal zu, Jürgen, wir strukturieren um, wir sind in einer Transformation. Und da wurde mir nahegelegt, mal was anderes zu machen. Das klingt jetzt sehr simpel, war damals eine sehr schwierige Phase für mich, weil du erstmal von deinen Aufgaben entbunden wirst. Und dann bin ich erstmal in Urlaub gefahren, weil du musst ja deine Gedanken sortieren. Und im Urlaub beim Joggen ist mir die Idee gekommen, das war 2018, also vor 5 Jahren, was macht denn die Bank eigentlich so in Griechenland, wo du gerade unterwegs bist? Und aus dieser kleinen Idee habe ich mir meinen alten Dirke-Weltatlas von der Schule geschnappt und habe überall so Pins reingemacht, wo die Deutsche Bank überall auf der Welt unterwegs ist, und wollte das einfach erstmal wissen und bin mit dieser Idee dann zur Kommunikationsabteilung gegangen und habe gesagt, wollen wir nicht so im Angesicht von 2020, 150 Jahre Deutsche Bank, wollen wir da nicht mal drüber was erzählen? Also ein paar Stories machen, schöne, kleine, nette Stories. Wo kommen wir her? Wo sind wir hier und heute? Und wo geht die Reise hin? Naja, und was dabei rausgekommen ist, hieß ja selbst Expedition Finance. Wir haben uns auf die Zukunftsthemen dann orientiert, weil ich glaube, das ist das, was uns alle interessiert.
Und jetzt lass uns mal eben kurz auf diesen Punkt 2018 gehen. Du hast es jetzt, sag mal, jetzt im Rückblick klingt das alles so, ja, das war halt so, ne? Aber ich meine, du warst ja Börsenhändler. Das ist ja schon ein Job gewesen, den du auch sehr gerne gemacht hast, oder?
Ja, es ist ein super interessanter Job gewesen. Ich meine, wenn du das 1996, habe ich angefangen mit 22 Jahren an der Börse. Ich bin gekommen, da ist die Deutsche Telekom gerade an die Börse gegangen. Also die Volksaktie, die damals beworben wurde. Und mehr Leute sollen in die Aktie auch investieren, also damit das eben auch in die breitere Masse reinkommt. Das habe ich ja alles noch miterlebt. Und bin dann in der Bank aber auch sehr, sehr gut schnell weiter ausgebildet worden, habe alle möglichen Börsenhändlerzulassungen bekommen. Und deswegen, ich habe unheimlich viel erlebt. Ich meine, 2008 Lehman, das war ein sehr anstrengendes Jahr gewesen im Handel, aber auch eine enorme Learning Curve. Und also ich schwärme ja heute noch von meinen Handelszeiten. Und das waren 22 tolle Jahre, aber man muss auch sagen, jetzt sind sie vorbei und jetzt ist was Neues gekommen.
Und dieser Moment, den Dirke Weltatlas aufzumachen und dann tatsächlich auch zu starten, wie lange hat das ungefähr gedauert? Also von der Idee, die du hattest im Urlaub und bis das erste, was war eigentlich das erste Format? War das dann ein Video oder was habt ihr dann gemacht?
Ach, das wussten wir am Anfang gar nicht. Das war so die erste Idee. Ich war joggen. Da war, ich glaube, da war der Moment knapp über 2 Wochen alt, dass mir gesagt wurde, du musst dich verändern. Und dann habe ich das halt auch zu Hause erzählt und die Kinder haben sich so ein bisschen Sorgen gemacht und meine Frau natürlich auch, wie geht's denn weiter? Ich meine, du stehst damit Mitte 40 und hast nach 22 Jahren Börse ausgedient und das war jetzt auch nicht so das Jahr, wo ja die große Suche draußen im Markt war, wo jeder Hurra geschrien hat, wir suchen jetzt einen Händler mit viel Erfahrung. Da musstest du dich erstmal sortieren und deswegen war es gut, in Urlaub zu fahren, mal komplett abzuschalten. Und das kann ich auch jedem nur verraten, also nicht krampfhaft nach einer Idee suchen, die Idee findet dich. Und es ist, wie es ist. Ich bin gelaufen und habe mir auf einmal die Frage gestellt, was macht denn die Bank in Griechenland? Und musste feststellen, erschreckenderweise, ich habe gar keine Ahnung, ich habe weltweit Indizes gehandelt, aber so im europäischen Ausland, also vor deiner Haustür, keinen Plan gehabt. Und dann gesagt, dem musst du Abhilfe schaffen. Und dann kamen ganz viele Fragen, Robin. Dann habe ich mich gefragt, wie geht's nicht nur für mich weiter, wie geht's dann so auch in der Finanzindustrie weiter? Was sind die Themen, die uns demnächst beschäftigen? Ob das jetzt ein Metaverse ist, ob das eine Artificial Intelligence ist, ob das Payment-Themen sind? Wo drückt beim Kunden der Schuh, sage ich mal salopp? Ja, das kam ja dann alles in der Weiterentwicklung und du, als ich die erste Idee eingereicht habe, da wussten wir noch nicht mal, ob wir eine Videoserie machen, ob wir nur ein paar Bilder posten, welche Leute wir dazu nehmen. Da muss ich dazu sagen, ich kam mit einer Idee und die Idee wurde erstmal angenommen. Und dann war Mut und Vertrauen da, zu sagen, dazu setz dich mal hin, probier mal aus, setz mal so ein paar Konzepte auf, wie du dir das vorstellen könntest. Und dann kommen da ganz, ganz viele Leute dazu, die dir auch sagen, das könnte funktionieren, hier musst du das und das machen. Und manche Leute haben gesagt, also so wird das mal gar nicht funktionieren. Ich hatte ja auch keine Ahnung, du kommst dann als Investmentbanker auf einmal die Kommunikation und du hast da so gewisse Vorstellungen, aber es funktioniert halt nicht immer so, wie man sich das denkt. Deswegen bin ich froh, dass ganz viele Leute mir geholfen haben, das Format zu strukturieren, dass wir das so dann hinbekommen haben und gesagt haben, wir machen ein Video-Edutainment-Format daraus. Das hat ja auch über ein Jahr in der Entwicklung gedauert.
Und was war das erste Format?
Das erste Format, du wirst lachen, das war gar nicht angedacht, dass ich das mache. Ich hatte ja nur die Idee und wollte die der Bank mitgeben. Und dann war ich so tief in der Materie drin, dass der Chef der Kommunikation dann sagte, na, weißt du, Jürgen, steckst du so tief drin, jetzt müssen wir mal probieren, ob du es auch vor der Kamera kannst. Und das ist so der Moment, wo ein kleiner Kloß im Hals war, wo ich dann sagte, ich plane das gerne, aber vor der Kamera habe ich ja noch nie wirklich gestanden. Das war ein komplettes Neuland. Und dann haben wir die Sabine Streich, meine Filmdirektorin, die ist extern, die durfte dann mal in die Bank kommen. Ich hatte einen alten Bammel vor dem Tag, ja, und habe gesagt, aus 2 Stunden, die angesetzt wurden, haben wir 4 Stunden miteinander geredet, aber weil es einfach so spannend war. Und dann wusste ich, das könnte gut werden. Wir haben das erste Mal vor der Kamera, da habe ich schon noch weiche Knie gehabt und ich war auch am Anfang wesentlich verspannter, als das heute der Fall ist. Ja, dann wurden die Filme argwöhnisch natürlich betrachtet und dann hieß es, naja, mit der Kamera kommst du zurecht, wir können es probieren. Das waren so Momente, wo du so halb wieder draußen warst, aber dann doch wieder die Kurve gekriegt hast.
Und das erste Thema war welches? Also was
hat das allererste Thema ist nie gezeigt worden. Also da verraten wir jetzt mal Neuland. Das war ein Probeclip und da ging es in meine alte Heimat, den Handelsraum. Da haben wir das Leben eines Händlers getestet. Also auf Englisch musste ich das dann machen. Zwei Fragen an den Händler. Und die Frage war, was passiert beim Stromausfall im Handelsraum? Und was passiert da? Wir haben Notstromaggregat und ich durfte dieses Notstromaggregat mir anschauen. Das ist ein 12-Zylinder-Dieselmotor. Ich verrate jetzt nicht, wo er steht, ja, aber ich durfte mir das Ding angucken. Und es ist wirklich so, wenn du ein Blackout hast in der Stadt, springt das Ding dann erstmal an. Das läuft natürlich nicht ewig, ist klar, aber die erste Überbrückung wäre da, weil du musst Strom im Handelsraum haben. Und das haben wir damals verfilmt. Das war einfach nur so ein Probefilm gewesen. Und dann haben wir sehr schnell was zur Cybersecurity gedreht. Den haben wir sogar ausgestrahlt, aber wesentlich später. Und der allererste Film, der ausgestrahlt wurde, war Pay-Per-Use. Da hatte ich aber schon so 3-4 Filme davor gedreht. Also die allererste Ausstrahlung war nicht der allererste, den wir gedreht hatten. Man muss auch dazu sagen, wir sind ja erst 2020 live gegangen mit dem Format. Also die ersten Filme sind im August 2020 live gegangen. Wieso so spät? Ja, Pandemie. Und ich war komplett verhindert. Du konntest nicht rausgehen und drehen. Teilweise waren die Firmen, die haben die Tür zugemacht, da war auch keiner da. Und dann weißt du selbst, war ja so Kleingruppenregelung, also mehr als 3-4 Leute durften sich auch nicht treffen. Und ich kann mich noch an Dreh im Ostpark hier erinnern. Da haben wir über NFTs gedreht, aber in einer ganz kleinen Gruppe mit 3 Leuten. Das war einmal nicht mehr erlaubt und wir haben draußen drehen müssen.
Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Also unser Podcast ist ja ungefähr, also Expedition Finance, die Idee gibt es länger als unseren Podcast, obwohl die Idee gibt es wahrscheinlich gleich lang. Wir sind ja im März 2020 mit der ersten Folge gestartet. Und wenn du sagst, Expedition Finance ist jetzt so die erste Ausspielung, war so im August. Ist das ja,
August?
Sind wir ja ungefähr gleich alt, ja, so fast Jahre, ja, immer noch im Kleinkindalter.
Ja.
Aber ich sag mal, ist das ein Fulltime-Job, den du jetzt quasi, also du machst ja unfassbar viel Content. Wir müssen gleich mal so ein bisschen auch, vielleicht können wir gleich noch ein bisschen über Zahlen sprechen und welche Relevanz das überhaupt hat und ob du überhaupt so auf diese Zahlen achtest. Du bist bei LinkedIn super aktiv. Ich habe zumindest wahrgenommen, dass du, ich glaube, irgendwann hatten wir mal so gleich viele Follower, ich hatte einfach mal ein bisschen mehr. Und irgendwann bist du jetzt, die letzten Monate bist du so durch die Decke gegangen. Ja, da denke ich immer so, boah, wie hat er das denn gemacht, der Jürgen? Musst mir vielleicht noch mal ein paar Tipps geben. Aber unabhängig davon, also ist das ein Fulltime-Job und am Ende, du machst es ja für die Deutsche Bank, was bringt das der Bank auch? Ja? Mhm. Was sind das für, also welche Effekte siehst du auch durch das, ja, ich würde sagen, sehr erfolgreiche Format?
Das sind jetzt ganz viele Fragen. Nein, ich weiß nicht, wir müssen die wirklich alle abarbeiten. die Fragen kommen auch ganz oft, auf Zahlen gehe ich dann auch ein, also wie man so...
Das machen wir dann nach.
Erstmal, ja, das ist aber super interessant, ein guter Punkt, muss ich sagen. Was bringt das der Bank? Wir haben ja damals gesagt, zum 150-jährigen Jubiläum ist es mal schön, so zu zeigen, was es auch gibt und welche Trends und Themen. Und da war das so angelegt, na, das wird so eine Kleinserie geben, mal gucken, wie es ankommt. Einen Clip pro Woche. Und das ist richtig viel Arbeit dahinter, weil du musst es ja auch vorbereiten, mit den Protagonisten abstimmen, Themen finden. Ich habe ja Gott sei Dank die Sabine im Hintergrund, die mir hilft. Wir sind jetzt zu zweit in diesem Team, die letzten Endes dieses Riesenformat rocken. Und ein Film ist schon eine Herausforderung pro Woche. Auch früher haben wir Themen suchen müssen, heute wirst du gefunden. Ich bin im DAF der Deutschen Bank bei der Corporate Bank untergekommen, die ich auch so ein bisschen als den Motor der Bank sehe. Also du bist sehr nah am Kunden dran, du erfährst sehr schnell, wo drückt der Schuh, was könnte sein. Deswegen sind die Filme auch teilweise in den Unternehmen gedreht, dass du auch Einblicke bekommst. Wir wollen es ja alles sehr hands-on machen. Also du musst nicht immer mit dem C-Level reden, sondern du kriegst das einfach erklärt an der Basis und wir sind da komplett frei und das finde ich auch sehr schön, dass Themen suchen kannst. Und die Leute sind meist, also die sind immer begeistert. Ich habe bisher nach über 100 Drehs noch nie gehört, das hat keinen Spaß gemacht. Wir sind da ja nicht so verskriptet letzten Endes. Wir wissen genau, was wir wollen. Wir wollen unsere Kernaussage bekommen. Wir kommen mit einem guten Plan und dann wird das gedreht. Was hat die Bank davon? Ich glaube, es ist nicht nur die Bank, das ist generell die Finanzindustrie. Auf der einen Seite sehen natürlich die Mitarbeiterinnen hier im Haus, hier tut sich was, das sind neue Themen. Habe ich mal Lust, unterhalte ich mich mit den Leuten, die diesen neuen Bereich eben noch begleiten. Manches ist im Aufbau, manches ist einfach nur in der Vorstellung. Weiß ich auch nicht, ob es kommt. Die zweite Gruppe ist die Kundschaft, die natürlich sieht, hoppla, da tut sich was. Wir reden ja komplett über die Finanzindustrie. Das heißt, kommt eventuell dieses Thema bei mir im Unternehmen zum Tragen? Was muss ich tun? Mit wem muss ich reden? Unsere Filme sind ja nicht so, dass du dann sagst, da muss ich bei der Deutschen Bank anrufen, sondern du hast ja deine Hausbank eventuell, dann fragst du erst mal nach. Wenn da keine Hilfe ist, kannst du dann immer noch rüberkommen und fragen, könntet ihr mir da mal mehr Info dazu geben? Also es soll ja im Endeffekt auch mal so ein Wachrüttler sein, was an Themen generell auf uns zukommt. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir uns in der Finanzindustrie so gut miteinander verstehen, weil wir die Themen gemeinsam antreiben und dadurch wird es einfach besser. Und die dritte Gruppe ist natürlich schön, die sehen schon, dass ich gebrandet bin mit dem DB-Logo und die finden das, glaube ich, auch ganz gut, was die Bank da macht. Das heißt, du wirst außen wahrgenommen. Du hast für die Bank das, was ich zurückgespielt bekomme, eine sehr positive Wahrnehmung und viele Leute sagen dann auch, mit den Augen habe ich die Bank ja noch gar nicht gesehen. Das ist mal eine komplett andere Sache. Und das zielt natürlich auch ein bisschen drauf ab, in die HR-Ecke. Mich macht das unheimlich stolz, dass 5 Leute hier, ich weiß es von 5 Leuten, mich angeschrieben haben und gesagt haben, du warst mit das Zünglein an der Waage, wieso wir dann auch zur Bank gekommen sind. Und das ist doch toll, wenn wir Leute für Finanzthemen interessiert bekommen und die dann endlich mal sagen, das ist gar nicht so tröge, wie ich gedacht habe. Ja, diesen Bias, keine Ahnung, wo der entstanden ist.
Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabula Rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte: Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft, gemeinsam mit Ihnen.
Also du würdest schon sagen, es ist zum einen klar, dass also Aufklärung im Sinne von, was passiert eigentlich gerade in der Finanzbranche auf der einen Seite. Also es ist ja ein Wissensformat, was du hast.
Ja.
Jeder, der übrigens zuhört und noch keinen Film geguckt hat, großer Aufbruch, das auf jeden Fall zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass für jeden was dabei ist. Du hast da sehr, sehr hochwertigen Content. Ich finde es echt cool, was ihr da macht, weil man merkt auch, dass da wirklich auch viel, viel Arbeit drinsteckt und ihr euch auch vorher oder du dir sehr stark auch Gedanken machst, was willst du denn fragen, was willst du denn rauskitzeln, wie kann man es leicht rüberbringen. Das finde ich echt klasse. Aber am Ende ist es auch, ja, Employer Branding wahrscheinlich, ja, dass man den Arbeitgeber, hier in deinem Fall die Deutsche Bank, dann entsprechend auch platziert. Und klar, du hast einen Pulli, den es ja in 3 verschiedenen Farben gibt. In Blau und Weiß und in Pink, ja, Rosa. Ja. Wo aber ganz klar auch die Deutsche Bank vorne drauf ist. Und ich meine, man sieht schon, dass du ein Teil der Bank bist, ja, also nach außen, ganz klar. Aber auch, also so jetzt mal aus meinem Blickwinkel, schon auch sehr offen für Themen, und das spiegelt sich dann wahrscheinlich auch in die Bank rein, richtig?
Das ist schon richtig, ja. Und das ist auch Sinn und Zweck der Sache, dass ich glaube, das liegt allen von uns eine gewisse Verantwortung ist, wenn du in der Finanzindustrie arbeitest, auch das Wissen zu vermitteln, dass wir es nach außen geben. Was haben wir denn davon, wenn wir es nicht erklären? Also wenn die Leute keinen Zugang zu den Themen haben. Deswegen ein Wissensformat, so habe ich das im Übrigen auch als Marke eintragen lassen, dass wir hier keinerlei Werbung machen und auch wertungsfrei sind. Ich finde das so unheimlich wichtig, dass die Leute sich eine eigene Meinung bilden können zu dem Thema und dann auch ihren Input einbringen. Deswegen ist Social Media ja die tolle Plattform dafür, dass du in konstruktive Diskussionen reinkommst. Und wir bekommen so viel Input letzten Endes, weil du siehst auch sehr schnell, wenn Zukunftsthemen kommen, wo musst du noch mal nachbessern, wo drückt der Schuh, wo gibt es noch Gedanken? Und ich sehe das immer so wie die Sendung mit der Maus, ist das vielleicht die Sendung mit der Bank bei uns? Es gibt keine dummen Fragen, sondern wenn die erste Frage kommt, wo du sagst, wieso wurde die jetzt gefragt, musst du wirklich drauf eingehen, weil das sind genau diese Ecken und Kanten, die noch existent sind. Und für uns klingen sie vielleicht simpel, aber wenn die draußen genauso wahrgenommen werden, dass es eine Ecke gibt, dann musst du das auch irgendwo klären und damit das rund wird, sage ich mal, damit die Leute auch mit dabei sind. Und die freuen sich auch immer, wenn sie sich einbringen können, weil weißt, wie es ist, wenn du irgendwo dabei bist und bringst dich ein, findest das ein gutes Gefühl, weil du auch weißt, es ist ein Stück von mir mit drin. Und deswegen, glaube ich, macht das Format auch so viel Spaß, weil die Leute auch sagen, bah, da kann ich mich auch noch mit einbringen. Und das ist ja die Expedition Finance, das ist der Corporate-Kanal. Und Corporate-Kanäle, naja, die tun sich ja immer so ein bisschen schwer, weil die Leute halt auch viel Werbung dahinter vermuten. Ist gar nicht mal der Fall. Und da könnten wir zu dem Zahlenthema kommen. Weil
genau, das wäre nämlich direkt meine nächste Frage. Lass uns doch mal so ein bisschen auf Zahlen gucken, Reichweiten etc. Vielleicht, bevor wir auf nackte Zahlen gucken, wie wichtig ist dir das Thema überhaupt? Also da auf Zahlen zu gucken und auch nachzuschauen, wie kommt jetzt was an? Hast du da Ziele hinter?
Ja, das du siehst ja im Groben, wie sind die Aufrufzahlen des Videos und wie lange wird es geschaut? Das ist für mich relevant, weil wenn ich merke, Videos werden gesehen, dann ist das natürlich von Interesse. Da hast du immer wieder eine Abbruchrate mit drin. Da versuchst du rauszubekommen, wo sind die Leute ausgestiegen. Im Endeffekt ist es wichtig, dass die richtigen Leute es schauen. Deswegen ist mir die Followerzahl relativ egal hinten dran. Wir haben festgestellt, das wächst organisch, weil wir ja in verschiedenen Bubbles unterwegs sind. Also von den 100 Filmen, die wir gedreht haben, sind wir bei ganz vielen Companies gewesen. Und diese Leute, die einmal in den Filmen mit drin sind, die schauen auch meistens die anderen Filme und stellen dann fest, oh, da ist ja was Interessantes, was ja vielleicht bei mir auch reinpasst. Also dieses über den Tellerrand mal rüberschauen und sagen, ich gucke mir das jetzt einfach mal an, weil es informativ ist, ohne dass es mir was direkt verkaufen soll. Das bringt viel und du bringst ganz viele verschiedene Branchen zusammen. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie viel Prozent aus der Finanzindustrie sind, aber ich schätze mal, das ist maximal die Hälfte. Mehr wird das nicht sein. Also wir haben ganz viele von außerhalb, was auch gut ist. Und ja, dann ist es, wie gesagt, nicht ganz so wichtig, letzten Endes die Anzahl der Follower zu haben, sondern muss die richtigen haben. Also ich wachse organisch und ich wachse gesund, würde ich sagen. Und es kommen keine Ärzte oben drauf. Es bringt nichts, habe ich festgestellt. Das einmal gemacht. Und da sind Gott sei Dank keine Follower dazugekommen, weil dann kann ich bis heute sagen, wir sind komplett organisch gewachsen. Aber die Impressions, die ich hatte, haben zu gar nichts geführt. Also du siehst, das wird zwar ausgespielt, aber nicht angenommen. Und so wachse ich lieber im kleinen Kreis in meiner Bubble. Das ist viel gesünder. Und das handhabe ich auch privat so. Also dadurch, dass du ja den Corporate-Kanal möchte ich sichtbarer machen, da kann ich ja schön die Story außenrum auch erzählen, was ich erlebt habe. Also heute habe ich zum Beispiel ein Bild reingemacht, wo ich war und habe Interesse geweckt, dass da bald ein Clip kommt. Und dann kannst du unter diesem Beitrag dann, wenn er live gegangen ist, auch nochmal den Link der Expedition verlinken. Das heißt, du hast wieder ein paar Leute, die rüberkommen. Weil ich es halt gerne mache und im Endeffekt auch nichts preisgebe, was irgendwo in der Policy der Bank nicht gemacht werden dürfte, sondern ich erzähle ein bisschen über meinen Job, ohne dass ich zu viel verrate. Also
hier das ist ein ganz guter Punkt, weil du es bestimmt auch öfters gefragt wirst. Oder gerade Leute, die vielleicht auch ein bisschen aktiver, insbesondere bei LinkedIn sind, ja, wo ist eigentlich diese Grenze auch für dich, ne, zwischen der Privatperson Jürgen Schmidt, die aber dann auch natürlich Gesicht der Deutschen Bank ist, ja? Wo ist da, also gibt es da für dich ganz klare Themen, wo du sagst, boah, das mache ich auf gar keinen Fall? Achtest du da sehr stark drauf? Oder ist es eher unterbewusst? Kann ich mir das vorstellen?
Das ist, ich glaube, es gibt sogar zwei Grenzen dafür. Privat würde ich nie was posten, das kommt komplett außen vor. Also meine Familie wirst du nie sehen. Weder meine Frau noch meine Kinder, die haben da drin einfach nichts verloren. Ich versuche auch, möglichst wenig von meinem Wohnort und so weiter preiszugeben, weil es ist ja nicht so.
Du bist ja ein Star, da musst du aufpassen, ne?
Ja, du bist ja eine Pilgerschar. Nein, ja. Kommt nicht. Nein, das ist irgendwo auch ein Punkt, der nicht überschritten werden darf. Das ist schon schwierig genug, wenn du im Urlaub erkannt wirst. Und ja, freut mich einerseits. Andererseits ist es halt auch eine Abgrenzung Berufsleben, Privatleben. Und dann habe ich natürlich die Grenze mit der Bank einzuhalten. Das heißt also auch, wir haben eine Social Media Guideline, die ich auch sehr beherzige, weil ich das hier auch den Kolleginnen sehr gerne vermittle, wo ist eine Grenze mit drin. Und das ist ganz klar, wenn es um Strategie, um Zahlen oder um die Kundschaft geht, das hat nach außen nichts, das hat da nichts zu suchen. Aber generell in LinkedIn über ein Thema zu reden oder den Content, der ja schon von der Bank veröffentlicht ist oder schon freigegeben wurde, den darfst du ja teilen, den darfst du nochmal verwerten. Und ich nutze es sogar so weit, dass ich Zukunftsthemen mir Gedanken reinhole und frage, was denkt ihr denn darüber? Und das ist manchmal so juicy, was da kommt, dass ich das in die Clips teilweise mit aufnehmen kann. Also beim Quantencomputer war das so, was denkt ihr denn darüber? Was würdet ihr denn gerne mal fragen rund um den Quantencomputer? Da kamen so tolle Fragen. Ja, habe ich mitgenommen, da haben wir noch Shorts gedreht, war super. Also besser geht das.
Also quasi User-Generated Content, ne?
So sollte es ja auch sein. Also du willst es ja auch schauen. Und die Leute haben natürlich dann reingeguckt. Und dann hat er dann die Frage auch gestellt. Ja, hat er. Also es ist ja nicht nur Phishing for Impressions, irgend sowas. Nein, ich meine das ernst. Und ich möchte diese Themen bespielen, weil ich halte sie für zu wichtig, auch in der Zukunft. Und deswegen nutze ich auch meinen Account dafür, um so ein bisschen zu erzählen, was ich mache. Und das ist die persönliche Komponente, wo du dann auch siehst, der postet nicht nur Content 9-to-5 in der Bank und geht dann wieder heim. Nee, der hat eine richtige Passion hinten dran. Und ja, die habe ich. Und das, was ich auf LinkedIn auf meinem Privataccount poste, habe ich ja auch mal andere Themen. Und das ist mein Hobby. Das ist außerhalb meiner Arbeitszeit. Und sorry, es ist time consuming. Ich weiß, es ist, wir vielleicht ein anderes Hobby suchen sollen.
Ich hab dir ja auch schon ein paar Mal geschrieben. Sag mal, hast du nicht Urlaub? Ja. Gerne. Genau. Aber ich glaube, da, die sind natürlich alle vorgeschrieben, bestimmt. Hoffe ich.
Nein.
Vielleicht so gegen Ende nochmal. Du hast eben LinkedIn nochmal angesprochen. Du bist ja da wirklich sehr, sehr aktiv. Und hast auch wirklich, also jeder Post, den du machst, fast täglich gefühlt, ja. Also so 3 bis 4 Mal die Woche, glaube ich, so im Schnitt, ist so eine Mischung, hätte ich gesagt, aus Wissen, aus wichtigen, ja, aus vielleicht auch Mindset-Themen, Dinge, die dir wichtig sind, wo du sagst, okay, das ist mir irgendwie auch in meinem Berufsleben und auch jetzt mit Expedition Finance aufgefallen. Was ist denn so ein Tipp für dich für Vorstände, CEOs, wie sie LinkedIn nutzen sollten, eher lesend, informatorisch oder auch aktiv?
Oh je, also ich bin ja froh über jeden, der erstmal sichtbar ist. Jeder und jeder, der sagt, LinkedIn zu nutzen, ich finde es einfach eine tolle Plattform. Deswegen, ich freue mich auch, wenn ich viel Info bekomme. C-Level ist ja jetzt nicht so wirklich die Ebene, auf der ich unterwegs bin, weil ich darf wesentlich weniger kommunizieren in diese Richtung. Ich freue mich immer, wenn es eine sehr offene Kommunikation gibt, also wenn ich viele Insights bekomme, die sich abheben auch von den Corporate Contents. Auf jeden Fall denke ich, dass es State of the Art sein wird. In 5 bis 10 Jahren sind wir alle auf, ob das jetzt LinkedIn ist, aber wir sind definitiv auf einer Plattform, die diese Informationen verteilt. Du siehst selbst, das ist ein riesengroßer Bedarf außen, Informationen reinzuholen. Ich erachte momentan LinkedIn als die beste Plattform dafür. Wo sich das hinentwickelt, ist die andere Frage. Ich finde nur in der Kommunikation, und das lebe ich ja in meiner Kommunikation, das kann ich anderen Leuten nicht sagen, wie sie es machen sollen. Wer postet, sollte auch reagieren. Das heißt also, du bekommst ja von deiner Community Feedback in die Kommentare zum Beispiel. Und da kann man dann einfach mal ein Like machen, indem man das gesehen hat, oder man antwortet nochmal, wenn eine gute Frage kommt. Und was ich ja selbst auch mache, ist, ich schaue bei anderen, die mein Thema vorantreiben, und bin auch da aktiv, weil das für mich eine sehr aktive Community ist. Das ist auch so ein kleiner Hack, den ich gerne teile, weil ich glaube, du nimmst niemandem was weg, sondern du gewinnst dazu und du machst andere Leute auch sichtbarer dadurch. Das heißt, ein gemeinsames Thema anzutreiben, bei anderen auch zu kommentieren, macht dich nicht nur sichtbar, sondern es macht auch die Person in deiner Community sichtbar. Das ist eine Win-Win-Situation.
Das wäre direkt meine nächste Frage zum Abschluss gewesen. Dein ultimativer Tipp für LinkedIn, um die aus einem Post die größte Reichweite rauszuholen, ohne zu tricksen.
Ja, ich glaube, das ist ein Tool, das du in der Kommunikation anwenden solltest. Also posten, reagieren, aber auch bei anderen Leuten interessiert dabei sein. Das ist einfach, das ist Social Media. Das heißt, ich interessiere mich nicht nur für meinen eigenen Post, sondern auch für die Posts der anderen. Und den einfachsten Hack, den ich immer mitnehme, ganz am Anfang, Robin, ist, google mal deinen Namen. Und dann kommt auf einmal, wirst du sehen, meistens LinkedIn ganz oben. Ja, also bei 99% der Leute, wenn sie ein LinkedIn-Profil haben, kommt das oben. Und das ist deine digitale Visitenkarte. Und dann schaue ich da immer mal rein und dann guck dir das mal an. Und das ist deine Visitenkarte. Und dann schaust du dir mal an, ob die gut ist. Ja, ob du die so rausgeben würdest. Und da fehlt öfter mal ein Bild, weißt du, so ein Hintergrundbild, eine schöne Job-Description. Das wäre jetzt der einfache Hack für den Anfang.
Ich glaube auch, dass man die Plattform sehr gut nutzen kann, um sichtbar zu werden mit den Themen, die man im Job treibt, was auch immer es ist, ob man selbstständig ist, ob man angestellt ist, ob man auf C-Level-Ebene ist. Man kann sehr gut über Themen sprechen und man kann vor allem auch diskutieren, immer auf einer Business-Ebene. Es gibt, glaube ich, Themen, die gehören da einfach nicht rein, ja. Wir sehen sie aber immer wieder auf dieser Plattform. Da kann man eigentlich nur Folgendes machen: solche Sachen nicht kommentieren und nicht liken. Das ist das Wichtigste. Aber es bietet, glaube ich, genau das, was du auch gesagt hast, gerade in Richtung, Employer Branding, ja. Auch wenn man jetzt Menschen vielleicht auch sucht für sein Team, ja, dann ist das eine ideale Plattform, weil man so der Suchende natürlich auch fragt, hey, ne, was macht denn derjenige, wo ich mich werbe? Oder diejenige. So, und es ist wie eine Visitenkarte mit ein bisschen mehr. Ja, so, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Ja, lieber Jürgen, wir sind schon am Ende der Zeit. Wir haben wahrscheinlich schon wieder völlig überzogen. Wir könnten auch noch ewig weitersprechen. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Und ich muss natürlich mir diesen Hoodie irgendwie besorgen. Ja.
Das mit dem Hoodie kriegen wir hin.
Unserer ist auch dunkelblau, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Deiner ist hellblau. Können wir noch mal gucken.
Also, Robin, wir machen das ganz einfach. Wir lassen die Community abstimmen, welche Farbe du bekommst. Ob das nice, rosa oder blau ist. Ja. Und die Community darf abstimmen, welche Farbe. Und ob wir in die Verlängerung mit KPI und was weiß ich noch alles gehen, ja? Aber wichtig ist, dass wir für dich für den Hoodie abstimmen.
Dann machen wir das. Die Umfrage stellst du dann ein.
Das können wir machen, wenn das Ding live ist.
Genau. Ja, sehr gut. Ja, vielen lieben Dank, Jürgen. Es war mir eine große Freude, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Folge, und wenn ihr einen anderen Gast als Jürgen auch mal mit dabei haben wollt oder Jürgen in der zweiten Episode nochmal, dann schreibt uns eine Mail an mail@plaudertaschen-podcast.de oder einfach über LinkedIn. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.